So bilden dich das jetzt ein Sanz und Leben auf deinen Heiligen Geist haben, wo du mitten unter uns bist und wir verstehen, was du meinst, ganz persönlich zu mir. Dein Name, bevor jemand korrigiert, wir haben ganz hinten auf den Seiten einen noch Wasser und bevor du umfällst, holst du dir ein Glas Wasser dort. Lieber dann in Worship sein als jetzt, aber das ist ganz schlimm, hier ist das ein Gitter. Aber was wir heute entdecken, das bestimmt deine Zukunft. Und zwar für immer. Und die Bibel erzählt extrem viel, ganz am Anfang der Bibel bis zum Schluss, etwas über den Himmel. Ganz verschiedene Dinge. Es gibt verschiedene Geschichten, viele Aspekte. Und das kann man kaum richtig zusammenbinden, weil es so viel ist. Wir werden heute von den vielen einfach in drei Geschichten eintauchen. Vom Alten Testament, ins Neue Testament, verschiedene Geschichten und wir werden das schauen, was die beschreiben, diese unterschiedlichen Aspekte. Kann man sich wohl so vorstellen. Ich nehme einen Scheinwerfer und wir machen einfach so einen Spot hier rein und wir schauen uns das an von allem, was es gibt. Oder nehmen wir den Scheinwerfer und nehmen diesen Spot und dann noch diesen Spot, einfach drei Aspekte und schauen, was uns das sagt. Also ich hoffe von Herzen, dass dann der Heilige Geist durch ein oder zwei Spots zu dir spricht und du etwas mitnimmst und sagen kannst, genau hier hat der Heilige Geist zu dir gesprochen. Und hier müssen wir einfach Heilige Geist sagen, bitte komm und lass diesen Morgen nicht für umsonst sein, sondern ein Morgen, wo du sprichst zu uns und mir etwas sagst. Jetzt Johannes hat mal davon gesprochen, dass Jesus zu seinen Jüngern spricht. Also eine ganze Worte nennen. Und eine Geschichte hervornimmt über den Himmel. Und das sind nur zwei Verse in dich. Und die sagen, okay, in der heutigen Zeit, okay, kurze Geschichte, alles klar, ganz einfach. Und das sagen wir, weil wir heute hier im Westen zu dieser Zeit sprechen und gar nicht richtig verstehen, was Jesus zu damaliger Zeit wirklich gemeint hat. Weil die Männer dort, die haben sofort verstanden, ah, okay, das meint dieses, weil die in dieser Zeit Umstände gelebt hat. Gut, jetzt Jesus sagt, konkret, ihr kennt diese Geschichte fast hundertprozentig, er sagt, es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters. Und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Kann man sich überlegen, warum Wohnungen? Warum macht er Wohnungen für uns? Und warum hat er so lange? Ich meine, wo war Wohnungen vorzubereiten? Das machen wir heute in kurzer Zeit mit Technik und so. Warum hat Jesus schon 2000 Jahre, um uns Wohnungen vorzubereiten? Ist er extrem langsam? Und was ist das? Gut, jetzt, Jesus spricht zu ein paar Männern in einer Hochzeitsanalogie. Das ist schon speziell. Mit Männern spricht man nicht unbedingt über Hochzeit, sondern andere Themen. Und das ist eine interessante Geschichte. Wenn du dir vorstellst, der Dora und ich als meine Frau, als wir geheiratet haben, haben wir uns zuerst verlobt. Da hat es ein ganzes Jahr gedauert, bis wir wirklich geheiratet haben. Und hätte ich damals im Judentum gelebt, im ersten Jahrhundert, dann hätte ich mich auch zuerst verlobt und dafür hätte ich Folgendes getan. Ich wäre zu Deborah gegangen und hätte sie gebeten, mich zu heiraten. Vermutlich sie angefleht, weil sie so würdig ist und ich so unwürdig. Ich wäre auf den Knien gelegen oder auf dem Boden, hätte gesagt, erwarme dich meine kleine Seele oder heirate mich. So wäre das ungefähr gegangen. Und normalerweise ist das ja nicht so kompliziert. Bei Deborah und mich, bei mir war es extrem kompliziert. Das ist eine andere Geschichte, werden andere Predigt vielleicht mal vorkommen, mal schauen. Aber wenn Deborah dann bereit gewesen wäre, sie mich mit zu mir zu verloben, dann wäre ich direkt zu ihrem Vater gegangen, das ist Armin Keller, viele von euch kennen ihn, und ich hätte mit ihm einen Brautpreis ausgehandelt. Und das war schwierig, weil wir kennen von der Spiel in unserer Großfamilie, das heißt, wie heißt das? Kuhan. Genau, Kuhan heißt das. Und ich habe dort immer verloren. Also ein bisschen ähnlich, oder? Meine Frau hätte ich gehandelt und dort war es ein Kuhhandel, hat viele verschiedene Analogien. Auf jeden Fall hätte ich dann jetzt meinem Schwiegervater zukünftigen Schwiegervater gesagt, okay, ich zahle für sie so, so viel. Und da ich immer verloren habe, war das schwierig und ich hatte gedacht, okay, das wird Tat. Und ich hätte gedacht, das könnte, ich könnte da alles verlieren. Und ich wäre zu ihr gegangen, wegen diesem Brautpreis. Und im Judentum hieß das Mohar. Und je nachdem, wie viel die Braut wert war, das hat jetzt damit zu tun, wie schön sie war, vielleicht wie intelligent sie war, ob es eine arme Familie ist, dann braucht sie unbedingt Geld und ich muss nicht so viel bezahlen. Wenn es eine reiche Familie ist, braucht er Geld, dann hat sie verlangen, kein Problem, ich habe die Zeit. Und der Mohar, der konnte dann steigen, je nachdem. Und das hieß sogar, es konnte dem Bräutigam alles kosten, was er hatte. Und wenn die Braut für ihn wirklich, wirklich wichtig war, dann hat er seinen Bauernhof verkauft und auch seine Kühe und die Kamele, einfach alles. Und wenn ihm die Frau so wichtig war, war er bereit, das zu tun. Und wenn ich jetzt mit meinem Schwiegervater einen guten Preis ausgehandelt hätte, dann wäre ich zu dem Bauern gegangen und hätte ihm das gesagt und wir wären miteinander verlobt. Das hieß dann Betrothal. Das ist ziemlich ähnlich wie die Verlobung heute, aber es war wie rechtlich verbindender. Also das hieß dann wirklich, jetzt kommt dann die Hochzeit, die wird sicher kommen und das war klar und meine Frau und ich hätten sicher nicht miteinander geschlafen, bis dann die Hochzeit kam. Jetzt war klar, mir war klar, was Jesus meinte. Ich würde vermutlich dann sagen, nach der Verlobung zu Deborah, ich werde dich jetzt verlassen. Dann werde ich zurückkehren und hätte ihr gesagt, pass gut auf. Ich gehe ins Haus meines Vaters und ich werde dort Platz schaffen für dich. Und irgendwann dann wirst du dort sein, wo ich bin. Vielleicht hätte ich das so gesagt zu Deborah. Im Haus meines Vaters gibt es viele Zimmer. Das wäre vielleicht meine Worte gewesen. Dann hätte ich Deborah verlassen und ich wäre zurückgegangen ins Haus meines Vaters und hätte Zimmer geschaffen. Ich hätte vielleicht einen Hammer hervorgenommen und einen Schraubenschlüssel und ich hätte den Hammer geschwungen und ich hätte den Schraubenschlüssel gedreht wie ein Bilder, denn ich wollte ja möglichst bald heiraten. Und warum? Ich wohnte im Haus das meines Vaters, wollte ich erweitern und ich hätte bürgerliche Platz schaffen wollen. Und nach der Hochzeit wollte ich diesen Ort meines Vaters verlassen und ich wollte sie ins Haus meines Vaters bringen. Ich hätte aber Deborah nicht gesagt, wie lange das dauern wird, weil ich wusste es selbst nicht. Denn so ein Laufen, der kann sich verzögern. Das erlebe ich fast nicht. Und dann sagt man, ja, in einem Jahr ist man fertig und dann geht es ihm doch länger. Es wird vielleicht schwieriger, weil die Grundmauer nicht richtig halten und es wird teurer. Und meine Mutter hätte gesagt, ja, die Küche, die muss unbedingt rosarot gestrichen sein. Und ich hätte gesagt, nein, die Küche müsste schwarz gestrichen sein. Wir hätten Kraft bekommen und es geht alles länger. War übrigens der Punkt, als man da drüben die Oase renoviert hat, da hat man einen Nachbar geholt und der Nachbar hat gesagt, nein, das Dach gefällt mir nicht, hat Einsprache gemacht und dann sind wieder nicht gefallen und es hat sich alles verzögert. Genau so läuft es. Oder? Es verzögert sich. Ob man damals Einsprache machen konnte, weiß ich nicht, aber es verzögert sich sowieso. Da wusste ich nicht, wie lange Deborah warten muss. Und sie musste einfach bereit sein, dass ich dann irgendwann zurückkehre und zu ihr komme. Dann ist das Bauprojekt irgendwann abgeschlossen. Ich würde meinem Vater sagen, ich bin fertig. Mein Vater wäre ziemlich anspruchsvoll und hätte gesagt, ja, also dieser Boden ist nicht richtig und da ist eine Mauer ziemlich schräg. Da ich auch mit Handwerker bin, ist es ein bisschen schwierig. Und die Steckdose ist nicht der richtige Ort eingebaut und. Aber irgendwann hätte mein Vater vielleicht gesagt, jetzt ist es gut genug. Und du erfüllst meine Ansprüche. Nach ein paar Änderungen hätte er gesagt, so, hol dir jetzt deine Braut. Ich werde so schnell wie nur möglich, weil ich abgereist, weil ich zu Deborah wollte, und zu einer unerwarteten Stunde, sie wusste nicht wann, wäre ich bei ihr angekommen und ich hätte all meine Freunde und all meine Brüder und alle meine Jungs zusammengetrommelt und gesagt, hey, jetzt geht's los, ich werde heiraten. Und ich hätte mitten in der Stadt die Posaune genommen, das ist damals Schofar, und hätte volle Kraft reingeblasen, um allen zu zeigen, hey, ich bin zurück für meine Braut, jetzt wird geheiratet. Und ich hätte meine Braut entführt zur Hochzeit hat ein Hochzeitsmahl gegeben und wir werden für immer zusammen. Wenn jetzt jemand sagt, ich kapiere überhaupt nichts, also ich kenne die Bibel nicht, das ist sowas von kompliziert, ich kann es nicht so kurz erklären, wir machen uns einen Kaffee, aber kurz gesagt, in der Bibel ist es so, in der Bibel sind wir als Kirche, wir sind die Braut und Jesus ist der Bräutigam. Die ganze letzte Zeit in einem Café kommen einfach auf mich zu. Also das ist die Geschichte von Jesus. Und die Bibel sagt in dieser Geschichte, Jesus ist schon mal gekommen, das erste Mal. Und dann hat er am Kreuz den Brautpreis, den Mohar, hat er bezahlt. Und ich habe vorher gesagt, manchmal war die Braut so wertvoll, dass es dem Bräutigam einfach alles kosten kann. Und genau das ist passiert. Es hat Jesus alles gekostet, weil wir als Braut für ihn so wertvoll waren. Mehr kann man nicht bezahlen, als das, was er bezahlt hat. Und das zeigt, wir sind extrem wertvoll für ihn. Und dann ging er fort nach dem Kreuz und sagte zu uns, zur Kirche, ich werde für euch eine Wohnung erwerben. Jetzt ist er im Himmel und bereitet die Wohnung vor, so wie gewisser Weise, das ist ein bisschen komisch zu erklären, wissen wir nicht genau, aber das tut er jetzt genau. Und deshalb blickt er auf die Kirche und sagt, in meines Vaters Haus gibt es viele Wohnungen. Das ist der Hintergrund. Und damals, wenn du diese Geschichte gehört hattest, hast du sofort verstanden, was sie gemeint hat. Er meinte, und das war diese Analogie zur Hochzeit. Dann, eines Tages, wird er den Himmel aufreißen und es wird die letzte Posaune, es wird wieder eine Posaune, er kommt mit einer Posaune und es wird ihr erschallen und in einem Augenblick, in einem Wimpernschlag werden wir es hören und er wird zurückkommen und er wird seine Braut holen. Und wir werden für immer nach Hause gehen. Das bedeutet, diese Geschichte, und diese Geschichte ist extrem wertvoll, ist extrem schön, weil es heißt, er ist so in uns verliebt, dass er alles tut, alles bezahlt, damit wir mal bei ihm sein werden. Das hat er gemeint mit diesen zwei Versen und die Jünger, die werden ziemlich baff gewesen sein, weil sie verstanden haben, okay, das wird uns passieren. Er wird zurückkommen nach dieser Hochzeit, also zur Hochzeit. Jetzt sehen wir diesen Scheinwerfer und wir werden diesen Blick, ja, bei den auf einen ganz anderen Spot richten und schauen, was ein Jesaja dazu sagt. Also, ich hoffe, dass der Heilige Geist vielleicht mit dieser Geschichte ganz konkret zu dir spricht. Also Jesus sagt, wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen. Und über diesen Tag, wenn er wiederkommt und uns holt, da haben die ganz großen Propheten im Alten Testament, die haben darüber geschrieben und geschrieben, zum Beispiel ein Jesaja, ein Amos, ein Ezekiel, über diesen Tag, diesen neuen Tag, der anbricht. Er sagt, Menschen aller Nationen strömen dann nach Jerusalem. Gott wird den Streit zwischen den Völkern schlichten, werden Schwerter zu Pflugscharen Speere zum Wintermesser umgeschmieden werden. Heute würden wir ganz einfach sagen, Frieden auf Erden. Also er beschreibt auch ein Festmahl mit köstlichen Speisen, zu dem alle Völker eingeladen sind. Und hier fällt auf, die Propheten, die großen Propheten, die reden von allen Völkern und sie meinen damit, ihre Hautfarbe, ihre Akzent, ihre Essgewohnheit, ihren Musikgeschmack, alle Gebräuche, alle Gewohnheiten, alle Verhaltensmuster, alle Kleidung, alle Gottesdienstformen. Also es wird multiethnisch, es wird multisinnhaft, es wird multiausmöglich. Oder? Multiausmöglich. Und das heißt auch, wir werden, du und ich werden nicht genau gleich sein, wir werden nicht die gleiche Hautfarbe haben, wir werden nicht die gleiche Frisur tragen, die gleiche Nase haben und all das. Die Identität von jedem Einzelnen, die geht nicht verloren. Wir werden immer noch wir sein. Die wird nicht unterdrückt, sondern die wird bejaht, Du hast deine Identität. Gott hat dich genau so geschaffen und hat gesagt, es ist gut so. Das wird sogar gefeiert, dass du so bist, wie du bist. Jetzt musst du dir vorstellen, du kommst in diese neue Welt und es steht, da wird ein Mahl gefeiert an einem riesigen Tisch. Und jetzt neben dir sitzt vielleicht jemand mit einer ganz anderen Hautfarbe. Und auf der anderen Seite sitzt jemand mit einem ganz anderen Körpergeruch. Und gegenüber dir sitzt vielleicht jemand, der hat einen ganz anderen Rhythmus im Blut. Und der klatscht zu und der feiert es oder nicht. Ein Rassist wäre in dieser kommenden Welt nicht glücklich. Definitiv nicht. Wie wird diese neue Welt für dich sein, für mich sein, wenn mir ein Leben lang wichtig geworden wäre, vielleicht Geld auf die Seite zu tun für mal später, damit ich eine gewisse Sicherheit habe, damit ich ja noch ganz sicher genug habe für mein schönes Haus. Und ich komme in diese neue Welt und plötzlich gehört mir gar nichts mehr. Es geht nicht mehr darum, dass mir etwas gehört. Alles gehört jedem. Diese Geschichte von Jesus, diesem reichen Mann, der fragt, wie komme ich ins Himmelreich? Und Jesus sagt ihm nach ein paar Erklärungen, sagt er ihm, dann verschenke alles, was du hast. Und er sagt, er geht traurig weg, weil es nicht möglich ist für ihn. Er hat ein Lebensziel. Und das ist, ich möchte etwas haben. Ich brauche diesen Reichtum. Und er verpasst damit das Himmelreich. Oder, wenn mir ein Leben lang wichtig geworden wäre, etwas zu erreichen. Ich hätte dafür gelebt, die Karriereleiter hochzusteigen. Und ich komme in diese neue Welt und es gibt keine Leiter mehr. Es gibt diese nicht mehr. Oder die wäre ein Leben lang wichtig gewesen, Erfolg zu haben, besser im Sport zu sein oder besser gekleidet zu sein als auch die anderen. Und jetzt kommst du in diese neue Welt hinein. Alles ist anders. Und es gibt plötzlich keine Leiter mehr. Weder im Sport noch in der Karriere. Das ist einfach weg. Keinen Wettbewerb mehr miteinander. Niemand ist besser, wir sind anders und das wird gefeiert. Und vielleicht ist das, was dein ganzes Lebensinhalt war, für wofür du gelebt hast, das gibt es nicht mehr. Keine Leiter mehr, kein Vergleichen, ist alles weg. Robert hat mal, ist ein bekannter Pastor, der hat eine sehr gewagte Aussage gemacht. Er hat gesagt, wir haben doch die Vorstellung, dass wir dann in den Himmel kommen und dann wird plötzlich alles anders sein. Und wir haben die Vorstellung, auch wir werden plötzlich ganz anders sein. Und wir sagen, die Frage ist doch, stimmt das so? Vielleicht müssen wir uns auch zuerst an den Himmel gewöhnen. Vielleicht braucht es eine ganze Weile, bis wir uns entsprechend verändert haben. Vielleicht fühlen wir uns zuerst gar nicht so wohl. Keine Ahnung, ob diese Aussage stimmt. Aber ich finde, es ist eigentlich noch spannend, darüber nachzudenken. Denn die Bibel sagt, Gottes Königreich, das hat jetzt schon begonnen. Wenn du dich für Jesus entscheidest, dann bist du hineinversetzt in dieses neue Königreich. Ich habe vor kurzem ja diese Predigt, Kingdom Couch, diesem neuen Königreich herrscht eine ganz neue Kultur. Und die beginnt nicht erst, wenn du stirbst, die beginnt jetzt schon. Und wenn wir jetzt an Dingen hängen, die da gar nicht dazu passen, zu dieser neuen Welt, dann sollten wir uns zumindest überlegen, warum und wieso passe ich da nicht hinein? Oder was in meinem Leben passt da nicht hinein? Und vielleicht wäre es ganz gut, das jetzt schon loszulassen. Ich glaube, das wäre noch wertvoll. Gut, letztes Spotlight. Wir richten doch mal einen anderen Blick auf den Himmel, der Bibel. Und da ist es so, eine ganze Reihe von Dingen, also wirklich eine lange Reihe von Dingen, die wir im Himmel nicht überleben. Und das sagen die Propheten völlig klar. Nicht überleben wird Krieg, nicht überleben wird Vergewaltigung, es wird nicht überleben wird Gier, Ungerechtigkeit, Gewalt, Stolz, Spaltung, nicht überleben wird Ausbeutung oder Erniedrigung. Als die Erde, die muss zuerst, bevor sie eine neue Erde wird, muss sie von zerstörerischen und schädlichen befreit werden. Sonst werden wir uns ganz sicher nicht wohlfühlen in dieser neuen Welt. Also es müssen Dinge verbannt werden, es müssen Urteile müssen gefällt werden. Darum sprachen die Propheten dauernd davon, von einem reinigen Tag, einem entscheidenden Tag, wo Gott die ganzen Dinge gerade rücken wird, endlich gerade rücken wird. Und die Propheten sagen diesen Tag, der Tag des Herrn. Das ist der Tag, wo alles endet. Das ist der Tag, an dem Gott sagt, es ist genug. Jetzt ist echt genug. Das ist eigentlich genug gegenüber allem, was den Frieden, den Schalom für die Welt bedroht. Dann ist genug. Wir brauchen Frieden. Und Gott sagt Nein zur Ungerechtigkeit. Gott sagt nie wieder zu den Unterdrückern und all denen, die die Schwachen ausbeuten. Und er verbannt alle Waffen dieser Welt. Und da kommen Leute, die sagen, ach, ich kann nicht an einen richtenden Gott glauben. Ich kann nicht glauben, dass dieser Gott irgendwann so kommt und uns richtet. Dieser alte irgendwo Richter aus dem alten Stuhl kann ja nicht sein. Wir haben doch einen liebenden Gott. Ich glaube, man kann sehr wohl an einen richtigen Gott glauben. Ich glaube, wir können uns tief im Inneren gar nichts anderes vorstellen. Bei jeder Ölpest, bei jedem Bericht, dass wieder eine Frau vergewaltigt wird. Bei jeder Nachricht, dass ein paar Politiker ihre Gegner mit Folter und Gefängnis und Hinrichtung zum Schweigen gebracht haben. Und jedes Mal, wenn wir wieder sehen, da kommt ein Konzern und er will mehr Gewinn machen und dafür unterdrückt er Menschen, denken wir doch, hey, da müsste jemand mal etwas tun, das müsste irgendwo gerichtet werden. Und jedes Mal ballen wir die Faust und schreien zum Himmel, könnte nicht endlich jemand mal etwas dagegen tun, so kann es nicht weitergehen. Ich glaube, tief im Inneren sehen wir uns doch nach einem richtenden Eingreifen, dass jemand mal sagt, so, jetzt ist fertig gegen all die, dieses Schreckliche und Schlimme in diese Welt bringen. Irgendwo dürsten wir in unserer Seele danach, dass Gott endlich mal Recht schafft. Alles, auch einem dieser großen Propheten, hat man gesagt, das Recht soll das Land durchströmen, wie ein nie versiegender Fluss. Genau das Gleiche sagen, sagen Menschen über Zorn, über den Zorn Gottes. Ich kann einfach nicht glauben, dass es so einen zornigen Gott gibt. Der Gott muss doch einfach liebend sein, aber sicher nicht zornig. Ich denke, man kann sehr wohl an einen zornigen Gott glauben. Oder wie soll Gott denn sonst fühlen, wenn ein Kind zur Prostitution gezwungen wird? Was soll er sagen? Ja, ich habe Freude oder ich fühle Frieden in mir oder irgendwas. Oder was sollte Gott empfinden, wenn in einem Land Menschen verhungern, weil andere die Hilfsgüter für sich nehmen? Oder sollte Gott lieber nicht zornig sein, wenn die einen so wirtschaften, dass gleichzeitig andere Tausende ihre Ersparnisse verlieren? Und die Propheten prophezeien für diese kommende Welt oder für diesen kommenden entscheidenden Tag. Gott handelt und zwar sehr, sehr entschlossen im Interesse aller, die niedergetreten sind, im Interesse aller, die ausgebeutet werden, im Interesse aller, die missbraucht werden oder vergessen werden oder falsch behandelt werden. Und Gott macht dem ein Ende, indem er sagt, jetzt ist endlich genug. Eigentlich bin ich froh, dass wir einen richtigen Gott haben. Ich bin froh, dass wir einen solchen Gott haben. Denn wehe uns, wenn das nicht so wäre. Wehe uns, wenn er nicht eines Tages sagt, jetzt ist mal genug. Und die, die uns drücken, dem setze ich jetzt ein Ende. Das haben wir heute durch den Himmel Bereiche gesehen, wie Gott den Himmel haben will. Und zwar perfekt. Und der Himmel ist der Ort, wo Gottes Wille geschieht. Dort passiert Gottes Wille zu 100%. Der Himmel ist der Bereich, wo Dinge so sind, wie Gott sie haben will. Auf der Erde, da passieren völlig unterschiedliche Willen. Auf der Erde passiert mein Wille, und es passiert dein Wille, und es passiert der Wille von ganz vielen Menschen. Und darum ist der Himmel wo die Erde definitiv nicht das Gleiche ist, es ist etwas ganz anderes. Und es kommt dann der Tag, an dem auch Gottes Wille auf dieser Erde passiert. Nicht nur im Himmel, sondern auch auf der Erde. Und darum beten wir doch darum, im Vater unser, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Und jetzt passiert Gottes Wille schon im Himmel, aber es passiert nicht auf dieser Erde, sein Wille. Und eines Tages, wir werden das nächste Sonntag sehen, wird der Himmel und die Erde verschmelzen. Und dann wird Gottes Wille auch auf dieser, Erde passieren. Dann ist neuer Garten Eden. Dann wird es wieder so, wie Gott es sich gedacht hat, wenn Gottes Wille auch auf Erden passiert. In der Offenbarung steht, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes ist unter den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen, diese neue Wohnung, die er geschaffen hat, und sie werden sein Volk sein. Gott selbst wird bei ihnen sein. Das waren diese drei Spotlights auf ein paar Stellen in den Himmel. Einerseits ist es eine Hochzeit, wo Gott uns, wo Jesus so liebt, dass er alles in die Braut gibt, den ganzen Brautpreis, in höchster Höhe, für uns bezahlt und jetzt für uns schöne Wohnung vorbereitet. Zweite Frage, fühlen wir uns? Oder werden wir uns gut fühlen in dieser neuen Welt? Oder gibt es Dinge, die gar nicht da hineinpassen? Und die dritte Sache, mit Gottes Zorn. Er ist schon zornig über Dinge und er wird da Raum schaffen für seinen Willen auch auf dieser Welt. Ich hoffe, Gott hat zu einem in einem dieser drei Spotlights zu dir gesprochen und bewegt etwas mit deinem Heiligen Geist, das nicht jetzt gerade fertig ist, sondern auch weitergeht. Im Sonntag, dann steht Zeit hinein und weiter etwas verändert zu seinem Geist. Ich glaube, er hat am Life and Stage immer von Golden Nuggets gesprochen. Was ist dein Golden Nuggets? Was ist jetzt wertvoll? Und dem, was du mitnimmst. Hey, lass uns mit. Gott, du hast extrem schöne Dinge in der Himmel gesagt. In der Bibel. Und du hast auch harte Dinge angesprochen. Und kommt dieses Bild in diesen, wo wir dich sehen werden. Die Bibel sagt, du bist der, der schon immer war und immer sein wird. Und deine Augen sind wie Feuer, deine Zunge wie ein Schwert. Du sagst dann, hab keine Angst. Wir hatten mal vor dir stehen, einen gewaltigen Jesus mit aller Macht und Universum. Dann werden wir vor dir stehen. Sie wissen sagen, hab keine Angst. Dort, wo wir eigentlich tot umfallen müssen, vor einem so gewaltigen Gott. Danke für das, was du schaffst für uns, diese gewaltig schönen Wohnungen, auf die wir uns freuen können. Gib uns das Feingefühl. Die Weisheit, die Kraft, auch ganz viele andere Menschen, die diese Wohnung nicht nehmen.